TBF. Aktien- und Anleiheinvestments seit über 20 Jahren. Made in Germany.
Hi, mein Name ist Max Dreide. Ich arbeite bei TBF als Portfoliomanager, schaue auf den Schwerpunkt globale Technologieunternehmen und bin dementsprechend auch einerseits bei uns im Technologiefonds mit dabei, helfe aber auch an anderer Stelle für die großen Mischfonds und so weiter, die Technologiestrategie dort anzupassen.
Mein Name ist Thomas Pfeifle. Ich bin auch Portfoliomanager wie Max. Unter anderem habe ich begonnen, auch mit beim Smart Power zu arbeiten im Versorgungsunternehmensbereich und bin jetzt mittlerweile aber auch mit auf dem Technologiebereich mit drauf, also quasi der direkte Kollege von Max und bin auch dort direkt auf dem TBF Global Technology Fonds.
KI wandert aus den Keynotes in die Bilanzen hinein. Heute trifft KI mit Ihnen, mit euch sozusagen auf dem Kapitalmarkt. Mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradiostudio. Also künstliche Intelligenz ist ja der Turbo für Umsätze, Margen, Bewertungen. Man könnte sagen zwischen GPU-Hunger, Rechenzentrums-Boom und Token-Ökonomie. Wo stehen wir denn in diesem KI-Superzyklus? Darüber spreche ich eben mit den TBF-Fonds-Spezialisten Max Dreide und Thomas Pfeifle. Mit Blick sogar auf den Circular Bubble Risiken und echten Cashflows. Max, das Thema KI steht ja in letzter Zeit nicht nur wegen der Innovationskraft im Fokus, sondern auch wegen den Sorgen vor einer Blasenbildung. Manche Marktteilnehmer sprechen von einer Circular Bubble, also eine Blase, die sich durch intransparente gegenseitige Verbindungen stützen. Also da kauft Nvidia irgendwie eine Beteiligung bei Nokia und hat dann 2,9% Beteiligung und dann geht's eigentlich hin und her. Also kurz gesagt, Circular Bubble meint eine Blase, die sich irgendwie selber speist, weil innerhalb dieses engen Ökosystems das Geld, die Nachfrage und die Story immer wieder im Kreis laufen. Ja, haben wir denn so eine Bubble?
Das ist eine gute Frage, die wirklich, so wie du sagst, auch in den letzten Wochen ständig durch die Nachrichten geistert. Hier sind Experten, die sagen, wir sind in einer Blase, da haben wir super hohe Bewertungen in den Aktien, dann haben wir Tage dabei, da sind wir wirklich hohe einstellige Prozentbeträge im Minus in einzelnen KI-Aktien, weil wieder irgendwelche neuen Sorgen aufgekommen sind. Und das kommt nicht von irgendwo her. Es gibt definitiv gute Gründe dafür, ein bisschen vorsichtiger zu werden. Andererseits, in dem Lager sind wir bei TBF eher, sind wir ziemlich optimistisch auf das Thema. Warum sehen wir jetzt hier keine Blase? Ich denke mal, die neuesten Quartalsberichte, die jetzt in den letzten Tagen rauskamen von den ganzen großen US-Unternehmen, die ja eigentlich hauptverantwortlich sind für diese vielen Investitionen in die KI, die haben erstens mal sehr gesunde Zahlen vorgelegt, mit Blick auf die Zukunft vor allem. Aber das ganz Interessante daran ist, sie haben gesagt, dass sie ihre Investitionen, die sie für das restliche Jahr, aber auch für nächstes Jahr planen, nochmal deutlich anheben. Die Analysten, das ist ja deren Job, da Modelle rauszuarbeiten, was sie prognostizieren an Ausgaben in die KI. Und selbst diese relativ optimistischen Analystenmodelle wurden deutlich übertroffen. Um das mal in Zahlen zu formulieren, beispielsweise für nächstes Jahr, wurden die Analystenschätzungen um 20% übertroffen mit dem, was die KI-Unternehmen tatsächlich nun ausgeben wollen nächstes Jahr. Also wir sehen, der Trend, der stoppt hier nicht, sondern diese hunderte Milliarden Flut in die ganze KI-Lieferkette, die geht erstmal weiter. Das sind die Zahlen, die dafür sprechen, dass wir hier noch nicht am Ende sind. Aber solche Zahlen sind nicht ganz greifbar, finde ich, sondern es zählen auch viele Argumente dazu, warum wir hier noch nicht am Ende sind.
Warum sind wir denn nicht am Ende? Ich meine, die Zahlen, die letzte Woche kamen, die waren ja wirklich gigantisch, die du angesprochen hast. Microsoft, dann Google, also wirklich gigantische Zahlen, aber gleichzeitig natürlich auch gigantische Investitionen. Und vielleicht nochmal eine Definition, also das ist ja quasi so eine Art Wir-verkaufen-an-uns-selbst-Effekt. Also ein KI-Startup raised Capital auf die GPU-Story, dann geben das Geld bei demselben Ökosystempartner wieder aus, also Cloud, GPUs, Rechenzentren. Umsatz bei A hängt dann an den Ausgaben von B, die wiederum von A's Erfolg abhängt. Also das ist sozusagen diese zirkulierende Bubble, die man sich definiert hat. Aber die wird, glaube ich, durchbrochen. Also es ist ja alles raus aus dem Laborstadium, sondern es gibt ja wirklich echte Anwendungen.
Auf jeden Fall. Diese Circular Transaktionen, wie du sie jetzt beschrieben hast, das ist ja nur ein Teil, ein kleiner Teil des Balance Sheets von sowas wie Microsoft beispielsweise. Klar, diese Partnerschaften nehmen zu und man könnte sagen, das stützt sich so ein bisschen darauf. Ich denke, man darf aber nicht vergessen, dass jeder Cent, der hier investiert wird, auch in der kurzen Frist sich schon rentiert, weil diese Hyperscaler, also quasi die Cloud-Anbieter, direkt an der Kapazitätsgrenze operieren. Die klagen jedes Quartal, wir können nicht mehr wachsen, weil die Nachfrage ist so hoch, wir kommen mit dem Angebot gar nicht hinterher. Und genau aus diesem Grund sind diese Transaktionen notwendig, um die Kapazitäten weiter ausbauen zu können. Wenn man auch mal ins Detail guckt, machen diese Verbindungen auch total Sinn. Du hast dir das Beispiel Nokia gebracht. Das Ziel davon ist, direkt am Funkmasten, den Nokia mit Software und Hardware versorgt, KI laufen lassen zu können, um die Distanz zu verringern und die Geschwindigkeit zu erhöhen, wie die KI direkt on the edge am Funkmasten verarbeitet werden kann. Also wenn man da so ein bisschen reinguckt, macht das definitiv Sinn, wie diese Partnerschaften hier aufgebaut sind.
Ich finde es total spannend. Das ist ja die Story, dass Nvidia sozusagen auch, man nennt es ja übersetzt quasi, in physische AI einsteigt, also Roboter, autonomes Fahren. Und da gibt es ja dann Fabriken zukünftig, die sozusagen einen eigenen Funkmast haben, damit sie ihre ganzen Roboter eigentlich steuern können. Das finde ich spannend. Gehen wir mal rüber zu weiteren Use Cases, Thomas. Also in der letzten Woche war ja die AI Week in Frankfurt, also eine 5-tägige Konferenz über echte KI-Anwendungen in Finanzen, Wissenschaft, in der Industrie. Mit dabei waren natürlich Nvidia, Dell, HP, IBM, auch der CEO of AI von Dubai zum Beispiel und viele, viele mehr. Ich habe mir diese Liste mal angeguckt. Ihr von TBF wart dabei. Was war denn jetzt euer Eindruck und welche Erkenntnisse konntest du gewinnen? Also wo stehen wir mit KI tatsächlich auch in den echten Anwendungen? Also KI hat ja das Labor schon längst verlassen.
Ja, also das war super spannend zu sehen. Also nochmal so ein kleiner Wrap-up quasi, was diese Konferenz war. Das ist organisiert von der AI Hub Frankfurt. Das ist quasi so eine Initiative, die KI voranbringen möchte und das jetzt schon viele Jahre macht. Und wir waren als TBF zum ersten Mal dieses Jahr mit dabei. Wie du schon richtig genannt hast, die Gäste waren wirklich hochkarätig. Es waren quasi dann eben die ganzen Namen, die man schon kennt, Nvidia, Dell etc. Es war sogar auch jemand von OpenAI dabei. Das war auch mal sehr spannend, weil es ist einfach wahnsinnig schwierig, an Personen von OpenAI ranzukommen, mal persönlich mit denen drüber sprechen zu dürfen, was das beste KI-Modell, was es gerade quasi so kommerziell verfügbar gibt, zu besprechen und einfach mal so ein bisschen tiefer reinschauen zu können. Wenn wir jetzt so auf die Anwendung sehen, dann sehen wir, dass es relativ divers ist. Also wir sehen dort zum Beispiel auch Firmen, die zum Beispiel in KI-Sprache groß sind. Das wäre zum Beispiel 11 Labs. Das war ein sehr spannendes Unternehmen aus Polen. Ein Startup, also quasi auch nicht an der Börse gelistet. Aber was die machen, das war wirklich beeindruckend. Und da wird dann zum Beispiel ein Voice Assistant zwischen das Telefon geschalten und er kann gleichzeitig 30 Telefonate führen. Und diese Telefonate werden mit einer hohen Präzision geführt und vor allem mit einer sehr großen menschlichen Präzision. Das heißt, es ist auch für den Anrufteilnehmer kaum zu erkennen, dass es wirklich eine KI ist. Und die KI kann wirklich solide und gute Antworten liefern, kann dann auf verschiedene Ereignisse eingehen. Und erst quasi, wenn die KI nicht mehr weiterkommt, dann muss erst wirklich ein Mensch zugeschaltet werden.
Das finde ich ja auch spannend, dass diese KI wie ein Mensch auch A macht und Denkpause.
Genau, das wird mit eingebaut, also, diese natürliche Sprache.
Weil also du merkst jetzt gar nicht, dass ich physisch Peter Heinrich bin, sondern ich bin jetzt 11 Labs aus Polen.
Genau, also du kannst sogar dein eigenes Modul aufbauen, wo man quasi selber reinspricht. Das hat zum Beispiel dann auch, gab es ein Beispiel von dem CEO von Klarna, weil mit dem arbeitet unter anderem 11 Labs zusammen. Das heißt, wenn man auf die Klarna-Website geht, ich kann jetzt nicht den genauen Link nennen, dann kann man dort direkt mit dem Klarna-CEO telefonieren. Und das ist aber nicht er, sondern das ist sein Sprachklon sozusagen. Mhm. Man kann ihm Fragen stellen, oh, warum funktioniert meine Bestellung nicht? Warum habt ihr so hohe Zinsen? Oder man kann auch einfach nur sagen, ihr macht einen super Job. Man kann mit dem alles besprechen und die KI kann auf alles reagieren. Und das war wirklich sehr beeindruckend zu sehen, das auch mal so live zu sehen. Weil man kennt es natürlich schon aus Videos und so, aber das so live zu sehen, was möglich ist, ist wirklich beeindruckend.
Hast du noch andere Eindrücke von der AI Week, also einen handfesten Case, der dich überzeugt hat?
Gar nicht jetzt mal quasi so in der Anwendung, sondern es ging auch viel darum, quasi wie können herkömmliche Unternehmen, nenne ich es mal, also jetzt egal aus welcher Branche, Pharmazie, Finanzen, Industrie, egal wer, sich KI ready machen, also quasi bereit werden, um KI richtig und vor allem so, wie es sein soll, zu implementieren. Da gab es auch spannende Firmen, die dann zum Beispiel sich um Themen kümmern, an die man gar nicht so richtig denkt. Nämlich zum Beispiel Unternehmensdaten richtig aufzubereiten, dass die auch wirklich so optimal wie möglich für die KI sind. Dass dort quasi wieder KI angewandt wird, um Daten so zu verarbeiten, dass diese wiederum quasi in die KI gut einfließen. Oder andere Firmen, die zum Beispiel KI-Module testen können und dann herausfinden können, gibt es Einschränkungen, gibt es gewisse, zum Beispiel Bias eben auch in eine oder die andere Richtung, um das einfach zu eruieren können, was für Unternehmen ganz, ganz wichtig ist.
Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Mir ist eine Zahl im Kopf von BASF und Bayer, wenn sie neue chemische Produkte oder Medizin-Pharmaprodukte entwickeln. Normalerweise brauchen sie ja für eine Produktentwicklung im Pharmabereich, also bis zu 15 Jahren in den ganzen Studien. Und allein durch KI kann das fast halbiert werden. Dann würden sie nur noch 8 Jahre brauchen. Also was das für eine Effizienz ist. Hast du vielleicht noch ein oder zwei Beispiele?
Was vielleicht auch noch ganz spannend auch ist, dazu zu sagen, weil zum Beispiel ein Tag ging auch witzigerweise um Pharmazie. Da war mein Kollege Michael Zanker dort, der bei uns Gesundheitsunternehmen managt und beobachtet. Und der hat auch quasi vom Pharmatag berichtet. Und dort, was gerade im Pharmaziewesen durch KI optimiert werden kann, ist natürlich dieser ganze Papierkram, der drumherum sich abspielt. Also quasi die ganze Regulatorik, die ganzen Dokumente, die man ausfüllen muss, an die Gesundheitsbehörden, an diese ganzen Bewerbungen auch für Standards etc. Und da kann KI groß helfen. Aber so genau kann man auch diese Zahlen noch gar nicht so richtig validieren, weil man sie, glaube ich, auch noch gar nicht greifen kann, was wirklich KI dann übernehmen kann. Und da gab es auch noch einen ganz spannenden Punkt, den ich hier noch machen wollte. In einem Vortrag wurde nämlich auch erwähnt, dass wir an KI immer noch etwas falsch herangehen. Weil wir nehmen eine Aufgabe, die wir jetzt bearbeiten und überlegen uns, okay, perfekt, dann wie kann KI quasi exakt diese Aufgabe machen, dass ich sie nicht mehr machen muss. Anstatt darüber nachzudenken, braucht man diese Aufgabe überhaupt? Oder gibt es einen ganz anderen Nutzen von KI? Kann KI noch was viel Größeres, was wir noch gar nicht so begreifen können? Und da wurde ein gutes Beispiel gemacht, was ich sehr witzig und sehr spannend fand. Zum Beispiel, als man die ersten Interfaces für Computer hatte und dann Daten ablegen konnte, gab es ja diese Ordnerstruktur, die es heute immer noch gibt in Microsoft zum Beispiel. Also man legt seine Dokumente in Ordner ab. Und das kommt nur daher, weil man sie früher halt auch auf Papier eingeordnet hat und man hat genau diese Struktur 1:1 ins Digitale übertragen. Und jetzt hat man aber nie drüber nachgedacht, gibt es vielleicht eine viel bessere Struktur? Braucht man vielleicht gar keine Struktur? Weil das ist zum Beispiel auch mit KI dann die Frage, braucht man überhaupt strukturierte Daten? Kann das nicht quasi ein riesen Datenpool sein, der vielleicht in Vektoren, in mehrdimensionalen Räumen angeordnet ist, wo dann quasi KI drauf zugreifen kann? Und das sind all diese Punkte, die hat man noch gar nicht so richtig begriffen.
Das finde ich einen riesenspannenden Ansatz. Man hat ja auch jetzt bei der Digitalisierung, also Deutschland muss ja digitalisiert werden, das ist ganz klar, auch eigentlich den gleichen, ähnlichen Fehler erkannt. Also man hat ja gewisse Behördenvorgänge. Formular, Gegenformular, Anfrage, Stempel, ja, genehmigen. Aber es macht ja keinen Sinn, dass man genau diese gleiche Reihenfolge mit der Digitalisierung macht. Also
ja, genau, man bringt dasselbe wie Fax oder dann PDF ausdrucken und dann unterschreiben. Also,
ja, genau. Also das heißt, gesagt, man hat da viel mehr Anwendungen. Okay, wo stehen denn hiesige Firmen in der Anwendungstiefe? Also mit hiesige Firmen, wie sieht es in Deutschland und Europa aus? Wie viele Nasenlängen oder wie viele Kilometer sind denn die US-Firmen uns Deutschen voraus?
Das ist ganz schwierig zu begreifen, glaube ich. Also wenn man quasi die Hyperscaler-Investitionen, da kann man das ja ganz klar quantifizieren, so wie es Max auch vorher schon gemacht hat. Bei der Anwendung ist es etwas schwieriger. Also man schätzt, dass ungefähr so 30% der Firmen schon KI wirklich so einsetzen. Aber das ist auch ganz groß in den Branchen unterschiedlich. Zum Beispiel in der Finanzbranche wird KI schon wesentlich mehr eingesetzt als in produzierenden Bereich. In Europa haben wir natürlich immer noch die ganz klassischen Themen. Da war auch ein ganz interessanter Talk, nämlich auch vom Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung. Das ist aktuell der Herr Carsten Wildberger. Und der hat auch nochmal erklärt, wir müssen auch einfach in Europa uns ein bisschen öffnen, was Regulatorik angeht, was Datenschutz angeht, was Prozesse angeht. Also diese Innovationsoffenheit haben. Das heißt, auch wenn man fragt, wer ist da wahrscheinlich vorne? In der USA wird auch die Anwendung wesentlich stärker und vor allem schneller vorangehen als in Deutschland. Und auch in Deutschland ist die Skepsis vor KI immer noch groß. Da war auch ein ganz gutes Beispiel von einem Pharmaunternehmen, was einen Standort hier in Deutschland betreibt. Und die haben berichtet, dass als sie KI implementieren wollten, kam natürlich erstmal der Betriebsrat und hat gesagt, Moment, was bedeutet das genau für die Unternehmens, Mitglieder, die wir hier haben, was bedeutet das für die Beschäftigten? Und da musste erstmal aufgearbeitet werden, was genau, welche Abfolgen, welche Gefahren. Es braucht Schulungen und all diese Background-Sachen, die noch erledigt werden müssen. Das fällt in den USA natürlich alles nicht so ins Gewicht.
Ja, also wichtiger Aufruf an alle CEOs oder Geschäftsführer. Ihr müsst euer Unternehmen KI-ready machen. Wir haben noch einen dritten Themenbereich, da geht es um Token. Bevor wir da eingehen, also ihr beide beschäftigt euch ganz intensiv mit KI. Was heißt das jetzt auf der Investmentseite? Ihr seid ja auch nahe am Fonds und so ein Fonds braucht Input. Also was sind denn so eure Investmentideen sozusagen?
Das hängt ganz von der Strategie ab, in die Kunden bei uns investiert sind. Wir haben ja diverse Fondsstrategien. Angefangen natürlich prädestiniert dafür ist unser TWF Global Technology. Man hört es im Namen, globale Technologie, wo wir versuchen, wirklich vom Ursprung der KI bis zum Endanwender die gesamte KI-Wertschöpfungskette mit drin zu haben. Also von Hardware bis zur Software, bis zum Konsumenten, bis zum Enterprise ist da alles mit drin. Das ist natürlich nicht in allen Strategien so, weil das ja ein ziemlich offensiver Ansatz ist. Beispielsweise in unseren großen Mischfonds, der Special Income ist da, denke ich, gut zu erwähnen, haben wir einen Tech-Baustein mit drin und den schreiben wir uns auch ganz groß auf die Fahne als Kernkompetenz, denn wir versuchen hier unsere KI-Insights natürlich direkt in den Fonds mit reinzupacken. Wir haben aber auch ganz konträr dazu eine Strategie im Smart Power, in der wir die Energieinfrastruktur dahinter versuchen einzusetzen. Also da findet man keinen Nvidia mit drin, sondern da sind diejenigen drin, die wirklich in den Rechenzentren und in den Stromnetzen essentielle Zulieferer sind.
Also es gibt ja auch Randbereiche wie Energie, was unheimlich wichtig ist. Mittlerweile haben ja die Großen auch nicht nur Bestellungen für 500.000 GPUs, sondern auch natürlich auch die Gigawatts, die man braucht an Strom natürlich. Ein Thema haben wir noch, was ich ansprechen möchte, Thema Tokens. Das taucht ja immer wieder mal auf, ploppt bei verschiedenen News-Anbietern auf, da gibt es Nachrichten. Es gibt eine exponentiell wachsende KI-Nachfrage und Anfrage. Was steckt eigentlich hinter diesem Begriff Token? Erklär uns doch bitte mal kurz den Begriff, also wie wird das abgerechnet und warum nicht KI-Unternehmen eigentlich immer relevanter drauf schauen müssen?
Genau, also Token, das wird wahrscheinlich so einigen noch was sagen, gerade aus den vergangenen Jahren, da kommt das eher so aus der Krypto-Szene, das hat aber hier gar nichts damit zu tun. Tokens sind einfach gesagt quasi jedes Wort, was man an KI stellt, also wenn man ChatGPT öffnet und man fragt zum Beispiel, was ist KI? Dann wird dieser Satzbaustein in Tokens eingeteilt, also was ist KI? Oder zum Beispiel auch KI wird getrennt in K und I, dass dann dort weiterverarbeitet wird quasi, okay, künstliche Intelligenz ist gemeint, welche Abkürzung ist gemeint. Und da wird es in Tokens angeteilt und dann wird auch die Ausgabe, also was ChatGPT antwortet, die Antwort, sei es Stichpunkten, sei es irgendwie Textbausteine, auch wieder in Tokens eingegliedert. Und das beschreibt eigentlich quasi, wie viel Aufwand die KI hat, um die Antwort zu verarbeiten und dann zu antworten. Und das ist natürlich auch wichtig in der Bezahlung dann, weil eigentlich ist das dann dahinter die Abrechnungsmethode, wie KI abgerechnet wird. Aktuell, wenn wir normal ChatGPT nutzen, nutzen wir die kostenlose Version. Da haben wir dann quasi gewisse Anfragelimits und in der Vollversion zahlt man $20 und dann hat man quasi Zugang auch zu den großen Modellen. Das ist erstmal jetzt nichts, was unglaublich teuer erscheint. Ich habe es mal auch rausgesucht, weil das ganz spannend ist, quasi auch, um sich vorstellen zu können, wie teuer das ist. Wenn man sich zum Beispiel ein Projekt anschaut, wo man 100 geschriebene Seiten von ChatGPT möchte, also irgendein Projektplan, der geht 100 Seiten lang, da würde das ungefähr so viel kosten wie eine Kugel Eis. Mhm. Also wenn man so jetzt schätzt, dass sie so $1,50 kosten würde. Das heißt quasi, das ist eigentlich nicht teuer, wenn man so denkt. Aber was man unterschätzt als kommerzieller Anwender, also als Enterprise-Anwender, als Unternehmen, hat man vielleicht auch eine direkte Verbindung zur KI, also quasi über eine API und ist im konstanten Austausch. Man hat hunderte, vielleicht auch tausende Anfragen am Tag. Man hat vielleicht auch automatisierte Anfragen, also dass Modelle mit Modellen sprechen. Und dann können sich die Kosten natürlich wirklich stark beschleunigen und das Ganze dann auch nicht mehr so günstig sein, wie man es sich am Anfang ausgemalt hat.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also quasi jedes Wort hat einen Wert und wird umgerechnet in letztendlich dann zu bezahlenden Dollars. Und wer seine Prompts strafft, senkt die Kosten sozusagen und ja, und die Latenz auch.
Ja, genau. Ja. Also da gibt es dann auch verschiedene Techniken. War zum Beispiel auch an der KI Week, gab es auch einen Workshop, der darüber ging, wie man richtig promptet, also wie man eine KI richtig befragt und was man tun kann auch als Unternehmen, um quasi die Kosten dort gering zu halten pro Token. Also quasi, dass man wirklich sehr einfache Fragen stellt oder auf den Punkt kommt bei der KI, aber auch quasi andere Techniken nimmt, zum Beispiel dann auch eine Vektorisierung von verschiedenen Worten, dass man quasi schon gewisse Worte definiert. Dass man schon, wenn man jetzt ein Unternehmen ist und man ist zum Beispiel in der Pharmabranche, dass man gewisse chemische Begriffe schon definiert, dass die KI nicht mehr gucken muss, oh Gott, was ist jetzt irgendwie ein chemischer Bestandteil eines Medikaments, sondern das weiß es schon und das reduziert dann schon mal die Token.
Ich glaube, du könntest stundenlang uns weiter erklären, wie prompt man eigentlich richtig, weil ich glaube, das ist das, was jeder von uns, der zuhört, mit Sicherheit mehr lernen müsste, besser prompten. Ich bedanke mich recht herzlich. Substanz schlägt Schlagworte sozusagen. Danke an Max Dreide und Thomas Pfeifle für die Einordnung zwischen Renditechancen, ja, und Blasenrisiken. Wir haben viel gelernt. Danke.
Sehr gerne.
Danke, Peter.
Wichtiger Hinweis: Copyright von TBF Global Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Medium dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen oder Erwähnung kurzfristiger Zeiträume unter 12 Monaten müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto. Das heißt, inklusive aller Fondskosten ohne eventuell bei den Kunden anfallenden Bank-, Verwaltungs- und Transaktionsgebühren sowie Ausgabeaufschlägen. Die Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Fonds oder Strategien können aufgrund der Zusammensetzung und der Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität aufweisen. Das heißt, in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankende Anteilspreise. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, WAI, und der geltenden Verkaufsprospekte getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen beinhalten. Die Verkaufsprospekte werden bei der jeweiligen Depotbank und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsprospekte sind zudem erhältlich im Internet unter www.tbfsam.com oder auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers, der Verfasser, bzw. des Interviewers oder des Interviewteilnehmers, der Interviewteilnehmer, wieder und stellen nicht zwingend die Meinung einer der in dieser Podcast-Episode genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Informationen oder deren Inhalt. Änderung dieser Informationen oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers TBF Global Asset Management GmbH.